Schönen guten Abend. Freut mich, dass wir wieder hier sind. Wir hatten ja vor 2 Jahren hier, war unser Thema die Fußball-WM. Und man muss sich jetzt einmal kurz vorstellen, was in diesen 2 Jahren passiert ist. Wir hatten uns vor 2 Jahren nie träumen lassen, dass ein halbes Jahr später Millionen auf der Straße sein werden. Wir hätten uns sicherlich auch nicht träumen lassen, weder die Brasilianer noch die Deutschen, dass Brasilien 1-7 verlieren wird gegen Deutschland und Deutschland Weltmeister wird. Ne?
Mit diesen Worten eröffnet der Cobra-Vorstand Thomas Vattheuer den Rundentisch Brasilien 2014 in Naunhof bei Leipzig. Vom 21. bis zum 23. November traf sich dort die deutschsprachige Soli-Szene, um über die Frage des Postwachstums im deutsch-brasilianischen Kontext zu debattieren.
Wir haben auch ein Wagnis gemacht, hier jetzt eine Diskussion zu führen, die nicht so stark ein typisches Brasilien-Thema ist. Aber es ist eine Debatte, die sowohl in Deutschland geführt wird, gleich auch der Bezug zu Degrowth, vielleicht in Brasilien sogar weniger. Und die Frage ist, wie positionieren sich Akteure, Denker, Denkerinnen aus Brasilien zu dieser Debatte um Wachstum, Degrowth oder was auch immer.
Wie schwierig diese Debatte im deutsch-brasilianischen Kontext ist, verdeutlicht Christina Dietz vom Lateinamerika-Institut in ihrem Eröffnungsvortrag.
Wenn man sich mit Postwachstumsfragen in Lateinamerika beschäftigen möchte, dann kann man zunächst einmal konstatieren, dass es eine solche Debatte, die hier unter Degrowth oder Postwachstum zum Teil geführt wird, als solche nicht zu finden gibt in Lateinamerika oder Brasilien generell. Das heißt nicht, dass nicht auch soziale Bewegungen, Linksintellektuelle und unterschiedliche Akteurinnen auf ähnliche Thematiken hinweisen, wie jene, die hier unter Postwachstum geführt werden oder den Ausgang darin haben, nämlich eine Kritik an einem wachstumsorientierten Entwicklungsmodell, das sehr viel weniger Rücksicht nimmt auf Endlichkeit von Rohstoffen, aber auch die Zunahme und Nichtabnahme sozialer Ungleichheiten und sozialer Verwerfung trotz anhaltender Wachstumsprozesse.
Wie Christina Dietz in ihrem weiteren Vortrag erläutert, hat Lateinamerika seit der Jahrtausendwende insgesamt ein starkes ökonomisches Wachstum zu verzeichnen. Dieser Wunsch nach Wachstum wird auch in großen Teilen der Bevölkerung scheinbar mitgetragen.
Wichtig ist zu bedenken, dass dieses Modell massiv auf der Annahme beruht, Entwicklung ist gleich Wachstum plus Verteilung. Ich habe das bewusst Verteilung und nicht Umverteilung genannt, weil das, was man beobachten kann, dass es den insbesondere linken oder Mitte-Links-Regierungen gelungen ist, über die Mehreinnahmen aus den Überschüssen aus der Rohstoffaneignung auch tatsächlich gesellschaftliche Problemfelder massiv anzugehen. Beeindruckenderweise konnten sozusagen Armutszahlen und irgendwie insbesondere extreme Armutsbereiche massiv reduziert werden durch ganz spezifische Sozialprogramme, die eingesetzt worden sind, massiv, um auch dieses Entwicklungsmodell oder Wachstumsmodell politisch zu legitimieren. Und das scheint ganz gut zu gelingen auf den ersten Blick.
Die Profiteure und Profiteurinnen dieser staatlichen Sozialpolitik sind logischerweise die Letzten, die eine Abkehr von dem Wachstumsmodell fordern, das auf den ersten Blick den Ausweg aus der absoluten Armut gebracht hat. Wie Daniel Rech vom Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais, CAIS, anführt, gab es unter der Bevölkerung, die in extremer Armut lebt und die keinen ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln und Elektrizität hat, einen relativ großen Rückhalt für Projekte wie zum Beispiel den umstrittenen Megastaudamm Belo Monte. Dieser Teil der Bevölkerung hoffte auf Arbeitsplätze und billigen Strom.
Entre a população carente de acesso à alimentação e à energia e não tendo recursos para pagar seu preço, defende-se genericamente a sua expansão por geração imediata de emprego nas grandes obras ou na eventual perspectiva de acesso à energia, no que o PT faz coro. Aliás, nesse sentido, se fala muito em Belo Monte, mas pesquisas feitas entre a população de Altamira, se observa um índice altíssimo de apoio a Belo Monte, principalmente tempos atrás. Agora, as consequências, principalmente em relação aos atingidos, estão aparecendo de forma brutal com as indenizações. E isso começa a reverter a percepção, inclusive com a população local, em relação a Belo Monte. Isso ocorre mesmo não se percebendo o fator letal de sua produção para as condições de vida do futuro. Esse é um tema em que programas de conscientização ambiental ainda fazem muita falta e se tornam obrigatórios para garantir o futuro das novas gerações.
Diese Unterstützung von Belo Monte schwindet mittlerweile, weil die negativen Konsequenzen des Projekts mehr und mehr zutage treten. Um solche Trugschlüsse der Bevölkerung aber von vornherein zu verhindern, braucht es noch viel Arbeit im Bereich der Umweltbewusstseinsbildung. Es ist auch nicht verwunderlich, dass die Protestierenden, die im Juni 2013 zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind, ganz andere Forderungen hatten.
Und ja, ninguém na rua wer reclamando reforma agrária ou meio ambiente ou enfim, né, outro, o pós-desenvolvimentismo. O que as pessoas queriam eram serviços públicos de melhor qualidade, né, como e um processo decisório que considerasse as prioridades da população e não dos empreiteiros, com relação à Copa e tudo mais. E essas foram as bandeiras. Então, a sociedade não estava demandando outro tipo de coisa.
Niemand hat damals eine Landreform oder eine Abkehr vom bisherigen Entwicklungsmodell gefordert. Was die Leute wollten, waren bessere öffentliche Dienstleistungen und ein Prozess, der die Forderungen der Bevölkerung vor die Forderungen der Unternehmer stellt. Nach der Meinung von Sonja Fleury von der Fundação Getúlio Vargas liegt das aber unter anderem daran, dass es in Brasilien keine relevante politische Kraft gibt, die wirkliche Veränderungen anstrebt.
O PT já pode até ganhar uma eleição, mas ele não tem mais capacidade transformadora, pelo menos o PT como está hoje. A sociedade hoje carece de um projeto de transformador e de atores que possam realmente provocar rupturas. Nós estamos nas margens, fazendo transformações e mudanças nas margens, mas não no essencial.
Die Arbeiterpartei PT kann zwar noch Wahlen gewinnen, aber sie ist keine transformierende Kraft mehr in Brasilien. Zumindest nicht die PT von heute. Der Gesellschaft fehlt eine politische Kraft, die Brüche erzeugen kann. Wir werkeln nur an Nebensächlichkeiten herum, trauen uns aber nicht an das Essentielle. Diese Bilanz nach 12 Jahren PT-Regierung war auch das Thema im Plenum am Samstagvormittag und wurde auch vom Publikum offen diskutiert.
Unsere Partner sagen immer, obwohl natürlich auch dort die Kritik an der PT stark gewachsen ist, dass es zumindest unter der PT-Regierung möglich ist, mit den Vertretern der Regierung, also gerade in den Einzelstaaten, zu reden und auch dort die Ansichten der Kleinbauern zum Beispiel anzubringen und dass man auch dort zumindest geneigt ist, auch solche Anregungen aufzunehmen und sogar in Gesetzesvorhaben einzubringen.
Wohin diese Politik des Gehörtwerdens aber in der Praxis führt, beschreibt Daniel Rech.
De facto, nos governos, principalmente do Lula, da Dilma menos, mas também continuando a Dilma, foram feitas inúmeras conferências. São mais de 100 conferências. Vocês serão desafiados a encontrar uma conclusão de conferência que foi colocada em prática, efetivamente em prática, que não fosse coincidente com aquilo que o governo já queria. Porque essas conferências foram todas no sentido de respaldar o ponto de vista do governo. Nunca o governo aceitou qualquer alteração que, de proposta que não fosse exatamente coincidente com aquilo que o governo queria. Então, as conferências que exatamente decidiram de acordo com aquilo que o governo queria foram ótimas. As outras foram todas liquidadas, está tudo no arquivo. Nunca, absolutamente nunca, daquilo que eu apresentei em nome de grupos de pessoas, grandes ou pequenos, nunca uma proposta foi à prática. Foram todas recebidas. Eu fui elogiado, disseram que eu tinha toda a razão, que era isso mesmo, que era um absurdo que isso não acontecia, que é necessário fazer isso mesmo, mas no final ficou lá na gaveta. Eu e um monte de outra gente entrou no Palácio Planalto. Foi o grande sucesso desse diálogo. Essa que é a verdade. Então, nesse sentido, falou-se muito, discutiu-se muito, trocou-se ideias muito, mas nada além disso.
Es gab unzählige Konferenzen, wo soziale Bewegungen mit Vertretern und Vertreterinnen der Regierung zusammenkamen. Ich fordere euch heraus, ein Ergebnis dieser Konferenzen zu finden, das umgesetzt wurde. Ein Ergebnis, das nicht schon zu 100% mit dem übereinstimmt, was die Regierung schon vor der Konferenz wollte. Es ging immer nur darum, den Standpunkt der Regierung zu unterstützen. Nicht einmal hat die Regierung auch nur die kleinste Änderung akzeptiert. Die Konferenzen, die genau das wollten, was der Regierungsstandpunkt war, waren wundervoll. Der Rest wurde eliminiert. Alle Vorschläge, die ich im Namen von kleinen oder großen Gruppen vorgetragen habe, wurden wohlwollend angenommen. Es hieß ständig, Sie haben völlig recht, die bisherige Lage sei absurd und unser Vorschlag wäre genau das, was zu tun sei. Aber am Ende ist nichts passiert. Der einzige Erfolg dieses Dialogs ist es, dass ich und ein Haufen anderer Leute in den Regierungsgebäuden ein- und ausgegangen sind. Wir haben viel geredet, diskutiert, aber am Ende ist nichts dabei rausgekommen. Dieses Dilemma, in dem sich die progressiven Kräfte Brasiliens nach der Wiederwahl Dilmas und auch für die nächsten 5 Jahre wiederfinden, hat tiefe historische Wurzeln.
Die brasileira nunca fez uma opção por ser só revolucionária. Ela foi sempre reformista. Ela resolveu transformar e fazer reformas dentro das possibilidades do capitalismo. E nós pagamos o preço disso. Nós avançamos mais do que os outros companheiros que foram para a guerrilha só ou para outras alternativas. Avançamos mais do ponto de vista institucional, mas também institucionalizamos a esquerda como governo e sem poder. Então, temos os ônus das opções estratégicas que nós tomamos no Brasil para bem e para mal. E os governos nossos são fruto dessas opções que nós fizemos de transformação dentro da institucionalidade.
Die brasilianische Linke hat sich nie für den revolutionären Weg entschieden. Es ging immer darum, das bestehende kapitalistische System zu reformieren. Heute bezahlen wir den Preis dafür. Uns geht es zwar institutionell gesehen besser als den Ländern, die eine linke Guerilla-Bewegung hatten, aber das führt eben auch dazu, dass unsere linken Kräfte institutionalisiert wurden. Wir haben nun eine linke Regierung ohne Macht. Die Situation heute ist eine direkte Konsequenz dieses Reformwegs innerhalb der Institutionen. Die brasilianische Gesellschaft muss sich also fragen, wie sie ihr aktuelles, auf Ressourcenausbeutung basierend und auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem radikal umbauen kann. Oder wie Ulrich Brandt von der Universität Wien es formuliert?
Also meine Kritik ist ja nicht jetzt ich ja oder nein zu Wachstum, sondern was sind die Logiken, die hinter Wachstum stehen, die gesellschaftlichen Logiken. Ich mache es mal ein bisschen bildlich. Wie wird der Kuchen gebacken, der dann verteilt wird? Und aus meiner Sicht ist die Diskussion sehr stark, Hauptsache der Kuchen wird größer und dann können wir ihn verteilen und dann soll er besser verteilt werden. Aber was sind die Ingredienzen des Kuchens? Ja, und dann müssen viele Dinge geändert werden. Dann muss der Anspruch auf gesellschaftliche Transformation ernst genommen werden, und zwar international wie innergesellschaftlich. Die Frage des Angriffs der Klassenverhältnisse, des Landbesitzes, des transnationalen Kapitals in der Anwesenheit in Ländern wie Brasilien, das wird nicht angegangen. Die Frage der Staatsstruktur selber und dass der Staat weiter von den Exporteinnahmen abhängig ist, dass er kaum Umverteilungspolitik auch im Steuersystem betreibt und anderes. Dann ein Punkt. Ich erhebe mich nicht über die Wohlstandsgewinne der Mittelklassen, das ist nicht mein Punkt, aber als Beobachtung natürlich der Aufstieg einer urbanen Mittelklasse, die sich enorm an den westlichen Konsumstandards orientiert. Ja. Und das ist ja nicht unproblematisch, wenn eine Stadt wie Sao Paulo verstopft ist, weil jetzt sozusagen Wohlstandszeichen ist, ein Auto zu haben. Ja. Wo ist der Move auch zu einem mutigen, autofreien Sao Paulo? Ja. Was würde das heißen? Ja. Ja, wahrscheinlich wird man da gemartert oder direkt erschossen. Aber das würde ja, was die Lebensqualität heißt, was die Ressourcen angeht, was unglaublich viel bedeuten, eine Stadt wie Sao Paulo in 20 Jahren autofrei haben zu wollen. Ich sage auch über Wien und Berlin natürlich dazu.
Eine grundlegende radikale Veränderung der Gesellschaft wird in Brasilien durch die politischen Strukturen seit Jahrzehnten effektiv unterbunden. Selbst wenn die Regierungsparteien einen transformierenden Anspruch hätten, könnten sie diesen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in den notwendigen Gremien nie durchsetzen. Ein Licht am Ende des dunklen Horizonts könnte die Kampagne für eine Reforma Politica sein, die einen Monat vor der Präsidentschaftswahl Millionen Menschen in Brasilien mobilisieren konnte. Aus dieser breiten Bewegung von unten mit dem klaren Ziel einer grundlegenden Neuordnung des politischen Systems könnte eine wirkliche Neuorientierung hervorgehen.